Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, ist Donnerstag. Donnerstag, der 6. August oder ist es der 7. August? Wer weiß, der Kopf ist etwas, ja, wie soll ich sagen, müde, ausgetrocknet. Es ist nur ein ganz kurzer Podcast heute. Wir wollen euch nur mitteilen, dass das angekündigte Ende der Sommerpause nicht vorbei ist, weil der Sommer ist auch nicht vorbei. Es ist ja immer noch sehr heiß da draußen. Wer ist, das werdet ihr jetzt gleich feststellen. Wir sitzen hier im Schweiße unseres Angesichtes. Und wollten euch nur, wie gesagt, nur den Zwischenstand geben und ich habe euch eigentlich nur veräppelt. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu der Episode 297. Ich weiß, ihr habt lange gewartet, es waren 4 lange Wochen. Ihr musstet mit interessanten Wiederholungen, so wie es im Fernsehen üblich ist, musstet ihr zurechtkommen. Aber bevor ich jetzt einen Monolog mache, hallo Vedat, wie geht's dir?
Hallo Henning, welch beeindruckende Wiedereinstieg in die Rückrunde, wollte ich fast sagen.
Eine Rückrunde der Fußball-Bundesliga?
Nee, ist es auch nicht, auch nicht richtig.
Auch nee, nicht.
Es ist nach der Sommerpause, nach der WM, ich glaube, Infantino hat gerade echte Probleme, was ja begrüßlich ist, also was schön ist. Er hat es endlich geschafft, die ganze Welt gegen sich zu bringen.
Ja, ich hätte einen Vorschlag. Wir könnten das ja in der Hydration Break nachher oder?
Ja, stimmt. Also so wie du die Sendung angekündigt hast, wir sitzen in unserem eigenen Schweiß, würde es ja eigentlich auch passen.
Ja, natürlich.
Allerdings müssen wir dann noch 1-2 Werbeträger finden, die wir da reinpacken können, damit sich das auch lohnt.
Ach, das stimmt natürlich wieder. Da wäre jetzt natürlich wieder super, wenn wir Verbindung hätten zu Infantino.
Ja, genau. Wir verzichten auf die Verbindung. Wir haben ganz gute Werbeträger.
Ja, genau.
Für die wir im Einsatz sind. Henning.
Ja.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu neuen Aufnahmen. Das heißt, ihr habt jetzt so einen Block in der Sommerpause hinter euch, in dem wir so Highlights, die wir uns ausgewählt haben, euch gegönnt haben. Wir hoffen, es geht allen gut. Wir hoffen, ihr habt einen tollen Sommer. Wir hoffen, ihr habt coole Wettkämpfe, coole Erlebnisse gehabt und euch geht's allen super. Die Wettkampfsaison ist jetzt so, glaube ich, so auf der Spitze, ne? Würde ich jetzt mal sagen, oder Henning?
Ja, also es ist ja so, die großen Monate in, ich sag mal speziell Deutschland, Schweiz und Österreich, ist das so Juli und August. Also immer dann, wenn es schön heiß ist. Also sind wir da schon, glaube ich, sehr gut auf dem Peak. Und was ich euch natürlich allen noch wünsche, das gilt aber wahrscheinlich primär für alle, die eher im Süden wohnen und die uns vom Süden aus zuhören, dass ihr noch den Urlaub vor euch habt. Klassischerweise haben ja die im Norden nahezu den Urlaub, da geht es ja schon eher wieder runter, oder?
Ja, also bei uns, da wir ja kein Schulkind mehr haben, weiß ich es nicht ganz genau. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben jetzt noch 2 Wochen, aber ich bin da noch nicht mal fast, ich bin da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also es kann auch sein, nee, ich glaube, so gefühlt 2 Wochen müssen es noch sein.
Okay.
Aber dann fängt das, glaube ich, im südlichen Regionen unseres Landes erst an, ne? Richtig, oder?
Ja, wir haben seit letzter Woche oder vorletzter Woche. Ich habe keine Ahnung, weil ich ja permanent Urlaub habe.
Das heißt, es gibt ja irgendwann so ähnlich wie auf dem Radkurs beim Triathlon, irgendwann gibt es so diesen Moment, wo alle auf der Strecke sind und das heißt, dieser Moment müsste jetzt eigentlich sein, wo alle Bundesländer mal gleichzeitig Ferien haben.
So ungefähr. Ich glaube, die
bevor sich dann die anderen wieder gemütlich machen auf der Schulbank und die anderen sich noch weiter braten lassen. Ja, so ist es, glaube ich.
Ja, das bietet es vielleicht gerade an, weil du sagst, wo alle auf der Strecke sind. Ich war, auch wenn es jetzt kein kalter Einstieg ist, ich war letzten Sonntag im Frankfurt City Triathlon. Und dann hatte ich ab und zu den Eindruck, oh, ich glaube, ich bin hier falsch. ich bin versehentlich beim Radrennen angekommen. Da ist mal eine Gruppe, ein 30er-Pack angekommen.
Ich habe gerade wirklich überlegt, wie kann das denn sein?
Also das war schon heftig. Also da war nicht irgendwie, also es war auch kein bewusstes Windschattenfahren. Die hatten gar keine Chance. Frankfurt ist echt ein richtig cooler Triathlon. Könnten wir vielleicht später...
Wie viele Teilnehmer sind das so? Weißt du das ungefähr?
2000.
Oha, das ist ja auch schon mal amtlich, ne?
Ja, da geht es morgens um 6:30 los. Ne, um 6:30.
Naja, der größte Triathlon-Verein Deutschlands sitzt ja in Frankfurt, ne?
Also, ja, jeder zweite Trisuit war einer von Eintracht Frankfurt. Mhm. Also die hatten ja Heimspiel und sind ja nicht Veranstalter. Also kann auch jeder mitmachen, weil die helfende Hand zumindest dort nicht gebraucht wird von Vereinsseite.
Ach so, so meinst du das, ja.
So meine ich das, ja.
Okay. Aber haben die einen eigenen eigentlich?
Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Oder weiß ich auch gar nicht.
Ich konnte halt, gut, jetzt sind wir, lass uns doch, wenn ich jetzt schon mit dem Frankfurt City Triathlon angefangen habe.
Ich weiß gar nicht, welches Thema wir zuletzt besprochen haben, das ist alles vorher, ich war ja zwischendurch in Frankfurt bei der Hitzeschlacht.
Ja, also wir hatten der letzte Podcast vor der Sommerpause, haben ja Anine und ich aufgenommen.
Stimmt, das war das Rot-Highlight, ja.
Und da war Challenge Rot.
Da habt ihr auch ordentlich was zu berichten gehabt.
Und da können wir heute auch mit Sicherheit später mal, machen wir so ein bisschen anteasern jetzt gerade, über Rot, Solara Berg, können wir vielleicht heute noch über Themen reden, wo noch mehr Leute an der Strecke stehen.
Ja, das wäre total toll. Ich würde es toll finden, mit dir darüber zu reden.
Ja.
Und vielleicht mal, dass du mir auch ein paar Fragen gestattest von vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der weiß, was das ist, aber vielleicht auch mal denkt so, ach Mensch, wäre ja auch mal ganz nett, dahin zu fahren oder so, und aber überhaupt keinen Plan hat, wie. Und dazu hätte ich auch gleich ein paar Fragen dann, weil ich habe auch gar keine Fantasie, wie das funktioniert.
Okay, logistisch. Also, das heißt, also wir werden heute über den Frankfurt City Triathlon sprechen.
Ja, einmal kurz über den Frankfurt Ironman, bitte.
Über den Frankfurt Ironman ist vielleicht auch deswegen gut, weil man, glaube ich, auch mal vielleicht diese zwei Veranstaltungen vergleichen könnte.
Ja.
So aus unserer Perspektive. Ich war schon bei beiden Veranstaltungen. Mhm. Also ich kannte es als Zuschauer, beziehungsweise ich war einmal als Supporter und jetzt war ich als Dreifach-Coach im Einsatz.
Oh, okay.
Letzten Sonntag. Und ja, und dann können wir über das reden, wo du ein paar Fragen hast, wie man da hinkommt, was es bedeutet und was man dort erlebt.
Ja, unbedingt und, sogar.
Ja.
Und über den Ostseemann würde ich auch gerne noch ein, zwei Worte verlieren, der letzte Woche.
Genau, über den Ostseemann.
Da war ich auch live dabei.
Wunderbar. Und und was sonst noch passiert ist. Aber vielleicht, sagen wir es mal so, unsere Sommerpause ist vorbei. Zumindest bei uns sagt der Wettervorcast auf den nächsten 14 Tagen keine Regentropfen.
Okay.
Also da geht weiter.
Was ja grundsätzlich für kurz und die gute Laune erstmal gut ist.
Ja.
Oder wird dir das schon zu heiß?
Gut, ich habe ja den Vorteil, ich kann ja meinen Sport morgen um 7 Uhr machen und ich bin dann fertig, wenn ich halt.
Warst du wirklich heute Morgen auf dem Königsstuhl? Oder hast du nur das Foto rausgesucht?
Mein Trainer.
Da komme ich aber später nochmal drauf. Ich sag dir noch was dazu. Aber du warst du heute Morgen da, oder?
Nee, mein Coach. Ich habe heute nur Ruhetag und Krafttraining auf der Agenda gehabt.
Okay. Dann habe ich noch ein paar Fragen. Wenn du sagst, mein Coach, habe ich Fragen.
Aber, hey, Sommer. Also, wir haben ja schon ein bisschen was erlebt im Sommer. Jetzt Sport haben wir, glaube ich, eben gerade so ein bisschen angeteasert, über was wir reden würden.
Mhm.
Uns da gegenseitig, aber eigentlich vor allen Dingen euch da draußen, liebe Zuschauer, so ein bisschen
Zuhörer.
Zuhörer. Ach so, stimmt, das sind ja Zuhörer. Ja, das liegt daran, dass du deine Videokamera nicht eingeschaltet hast.
Deswegen wir können uns sehen, aber die können uns nicht sehen. Das ist vielleicht auch manchmal
ganz gut so. Ah ja, gut. Aber,
ey, jeder, der uns gerne auch sehen möchte, soll uns schreiben. Wenn es überhand nimmt, dann kriegt ihr Bilder.
Ja, so machen wir das. Wie war bisher dein Sommer?
Also, ich muss sagen, wenn die Temperaturen so, wie sie jetzt sind, wir haben ja dieses Jahr mal nach langem Hin und Her überlegen, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt so 2 Wochen, wo wir beide gleichzeitig frei haben hier zu Hause und wir haben uns entschieden, hier zu bleiben. Und ehrlich gesagt, durch das Wetter, weil es gut ist, war es auch ein Erholungswert, muss ich sagen. Also man zwingt sich ja immer so, für mich ist auch immer dieses Wegfahren, hat auch immer so einen Stressfaktor mit alles rein, alles rauspacken, machen, tun. Und das war diesmal nicht da und ich muss sagen, das war auch ganz gut, muss ich sagen. Also wir haben ein bisschen am Haus rumgebastelt, hier und da ein paar Konzerte besucht, ein bisschen unterwegs gewesen, ein paar Unternehmungen einfach gemacht und einfach auch mal mein Team im Büro hat es auch ganz gut hinbekommen, mich mal wegzublocken. Also es waren ganz angenehme 2 Wochen, klar. Ja. 3 oder 4 Wochen hätten auch Spaß gemacht, aber so ist das nun mal. Aber 2 Wochen, die waren jetzt so, dass der Akku zumindest mal ein kleines bisschen wieder aufgeladen werden konnte. Ja, das war gut.
Das ist doch schön. Ja. Das hört sich auch gut an.
Und am Haus auch ein bisschen was geschafft. Auch was Bleibendes, selber gebastelt und gebaut, wo man sich dann freut, wenn man sieht.
Wow, cool. Dann hoffe ich, dass meine Frau den Podcast heute nicht hört.
Ich schicke ihr nachher mal ein paar Fotos, was ich gebaut habe.
Also wir könnten jetzt eigentlich aufhören.
Ja, ich will dich natürlich nicht reinreiten.
Nein.
Wir sind hier total unter uns.
Ja, ja. Habe ich dir schon meine neue E-Mail-Adresse mitgeteilt?
Nee.
Okay, dann mache ich das auch nicht.
Also.
Ach ja, schön.
Ja, und dein Sommer, erzähl mal. Dein Sommer war ja, glaube ich, kilometerreich, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier alles schon... Also ich muss echt sagen, dass diese 4 Wochen, wo ich jetzt hier nicht am Mikro war, eigentlich zack und waren sie vorbei. Bis auf das, dass ich meine Einstellung vom Aufnahmegerät vorher nicht mehr gefunden habe.
Da hat wohl jemand Staub gewischt.
Da hat vielleicht jemand Staub gewischt, das kann gut sein. War das relativ schnell vorbei. Ich war ja wo wir später drüber reden, da war ich mal eine Woche weg. Also ich war in einem unserer Nachbarländer und es sind nicht diese Länder, die ich vorhin schon mal angesprochen habe.
Also wir müssen auch nicht so ein Geheimnis draus machen, Mann.
Nee, war bei der Tour de France.
Ja.
Ja, jetzt ist raus damit.
Und beeindruckende Bilder auch auf Insta mit deinem Sohn, voll gut.
Ja, ja. Und da war ich eine Woche in der Woche, ich weiß auch, ich habe echt so ein bisschen auf den Überblick verloren, wo war ich wann wie. Dass ich in der Schweiz war, das ist schon längst vorbei, dass ich diese lange Tour gemacht habe an einem Tag. Ich glaube, da weiß nicht, ob ich darüber gesprochen habe, ist ja auch egal. Mhm. Und und dann ist halt auch ein bisschen was passiert, wo ich dann sage, ich hatte ja auch Geburtstag, stimmt ja.
Stimmt.
Das hatte ich auch noch. Da war auch noch was, das ist ja immer im Juli. Und das war mal ein schöner, entspannter Tag.
Weil sich keiner gemeldet hat oder warum sagst du das jetzt so explizit?
Weil das war richtig, also es war ein richtig schöner, entspannter Tag, weil ich einfach, wir haben zu Hause nichts gemacht und ich habe die Füße hochgelegt.
Okay, gab es dann wenigstens noch Torte zu deinem Glück?
Ja, die gab's. Ja. Aber es gab ja... Du hast ja mich gefragt, ob es dann diese bestimmte eine Torte gab.
Ja, also die für mich gibt es ja immer nur Himbeersahne. Ne? Also ist
ja, die gibt es ja bei uns aber im Hause auch, nicht mehr.
Also die gibt es jetzt nur noch,
wenn du da bist.
Soll ich wieder kommen, Henning?
Du kannst mal kommen. Ich hab da auch eine Idee. Und wie gesagt, jetzt weiß ich, am 26. Da war ja das ultra geile Finale in Paris.
Ja. War es am 26.? Ja. Ja, noch gar nicht so lange her.
26. Ja. Also ich habe auch, wenn ich nicht in Frankreich war, ich war ja nur eine Woche und die Rundfahrt geht ja 3 Wochen.
Bei welchen Etappen warst du? Jetzt sind wir schon eingestiegen, ne? Aber ist egal, egal.
Ja,
komm.
Ja.
Lass uns
überschneiden. Das war 13 und 14.
Ah, okay.
Und da war ja gefühlt ganz Süddeutschland dort.
Nee. Weil das so voll war oder weil so viele Deutsche da waren?
Weil es so voll war.
weil es so voll war. Aber auf den Fernsehbildern habe ich kaum Etappen gesehen, wo es nicht so voll war. Obwohl die 18 und die 19 ist der Hammer. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, also ich würde da auch als Fahrer echt ein bisschen Panik kriegen, ehrlicherweise.
Ja.
Das ist ja Solarer Berg über hunderte von Kilometern, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Das ist so irre. Das ist wirklich so irre.
Ja, man muss aber mal was sehen, was man im Fernsehen gar nicht sieht. Und vielleicht erzähle ich mal da aus einer.
Okay, also warte mal kurz. Also du warst mit deinem Sohn, habt ihr euch verabredet und seid ihr zur Etappe 14, wo ist das? Oder 13?
Das war Vogesen. In den Vogesen. Das war die 13er, war Ankunft in, jetzt werdet ihr feststellen, meine Französischkenntnisse sind nicht mangelhaft, die sind einfach nicht vorhanden. So, und war in Belmont. Und da ist man über Col de Arsac gefahren. Und den Tag darauf ist man von Mühlhaus losgefahren, hat alles mitgenommen, was einem sich in den Weg gestellt hat. Das waren dann, glaube ich, 4000 Schlag mich tot Höhenmeter. Ist zweimal über Le Marquetstein gefahren, einmal über den Grand Ballon. Und das Ziel war auch in Le Marquetstein. Und wir sind zwei Tage vor der Etappe 14 sind wir diese Etappe nahezu, ich sag mal, zwei Drittel gefahren.
Okay, also vorher.
Vorher.
Ja. Okay.
Und dann sind wir, da gab es den Schlussanstieg in dieser 14. Etappe. Der war zu 10 oder 11 Kilometer, glaube ich, war er. Und da war irgendwie gestanden, der hat so 8,8 oder 8,9. Das ist also 9%, das kannst du eigentlich vergessen, wenn du da halt 2-3 Kilometer fährst. Aber so, wenn es mal 11 Kilometer sind und so, das zieht sich dann schon. Und das Problem ist ja oft, das ist immer der Nachteil, wenn es mal nachlässt an den Prozenten, dann weißt du sofort, irgendwann holt dich das aber ganz kräftig wieder ein. So. Und das Schöne daran war, die letzten 6 Kilometer, das war früher mal ein Waldweg. Also der war auch nicht asphaltiert. Und der war dann asphaltiert, oder der ist asphaltiert seit 5-6 Jahren. Und das musst du dir so vorstellen, auf diesem Weg, der 2,50 Meter breit ist, gibt es zwei Linien. Auf der linken Seite fahren die Radfahrer runter zu diesem Meter. Dann gibt es einen Meter in der Mitte, da fahren die Radfahrer hoch zu uns. Und dann gibt es 50 Zentimeter rechts für die Spaziergänger, Wanderer.
Okay.
So, dann habe ich gedacht, aha, das ist jetzt letzter Berg. Nach diesem, bei der Bergankunft, Col du Hac, bist du oben auf 1100 Meter. Dann musst du irgendwie 5 Kilometer bis zum Ziel und das geht nicht bergab. Dann habe ich gedacht, dann schießen die sich da mit Sicherheit total die Laktat in die Ohren, in die Oberarme, überall da, wo man es nicht braucht. Naja, und dann sind wir halt da hochgefahren und dann wurde es einmal richtig flach. Dann habe ich gedacht, oh Mist, da kommt dann bestimmt was. Und dann kommt so eine 180-Grad-Kehre und dann steht sie dann da, die Wand. Und diese Wand... Gut, der Vorteil ist, dieser Fahrer, die das fahren, die wissen ja, dass die Wand kommt. Wir haben die Wand nur gesehen und haben gedacht, zurückfahren wäre jetzt auch nicht schlecht.
Ihr seid sie nicht hochgefahren?
Doch, natürlich sind wir hochgefahren.
Okay.
Und dann habe ich zu Sven gesagt, Sven, wir können jetzt gerne wetten. Das ist genau der Punkt. Wenn die um die Kurve sind, attackiert Poggi.
Ja.
Und genau so war es.
Okay.
Und dann ist es das. Ich habe es jetzt beschrieben, wie breit es dort ist. Also dort sind nicht nur die Räder hochgefahren, da sind auch die Versorgungsfahrzeuge hochgefahren. Da ist alles hochgefahren.
Da ist gar kein Platz.
Und da war rechts und links, war ja nicht viel Platz. Gefühlt, also wir waren dann oben an der Ankunft gestanden.
Also standet ihr auch in der Ankunft, bei der Ankunft dann da?
Ja.
Okay.
Du kannst dir das nicht vorstellen, das oben öffnet sich dann nach der letzten Kurve und ich habe gedacht, Das ist Westfalenstadion heute.
Ja, krass, ne? Ja, ja,
ja. Also das war krass.
Aber ihr wart dann schon oben, wo die Leute, oder seid ihr, als ihr hochgefahren, weil das muss ja auch eigentlich der Hammer sein, wenn du als Fahrer hochkommst und diese Geräuschkulisse wird immer lauter.
Also das hat man ja, wenn man heute, oder wenn man, kann man ja immer noch anschauen, solche Berichte, Insta-Posts oder auch später mal die Dokumentation sehen wird von Tour de France 26, da sind Fahrer hochgefahren, also bei denen ums nichts geht, die hinten am Gruppetto waren, ja, die haben nur Laola-Wellen gemacht. Also so eine Stimmung. Und was ich ja damit sagen wollte, ist, du bist als, wie soll man das am besten sagen, du fährst dort hoch, du siehst ja nichts, das kriegen wir im Fernsehen mit, du siehst überhaupt nichts, du siehst nur Menschen, Menschen, Menschen. Mhm. Und das, was wir im Fernsehen gar nicht sehen, das ist das, was vorher stattfindet. So, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, ja, ist ja schön, dann sieht man das mal gut in der Bergetappe, zieht sich das Feld auseinander, da hat man dann halt 10, 15 Minuten Spaß. Hm. Nee, du kannst dir nicht vorstellen, was da vorher los ist.
Ja, also, und das ist das, was ich mich frage, ne? Also, ich habe ja jetzt ganz viele Etappen gesehen, wo die halt Wohnmobil an Wohnmobil stehen. So.
Ja.
Also, diese Karawane, das ist ja, also die steht, die Fahrer kommen vorbei.
Ja.
Das ist ein Spektakel, was du gerade sagst. Ja. Das ganze Feld ist dann innerhalb von einer Viertelstunde vorbei.
Ja.
Was passiert dann, wenn die sich alle gleichzeitig in Bewegung setzen, um an den nächsten Punkt zu setzen? Das muss ja Chaos pur.
Ja, da gibt es vielleicht was, was du und ich nicht haben, was man da braucht.
Ruhe.
Geduld.
Geduld.
Ja, da fahre ich halt morgen. Fahre ich halt morgen. Oder? Okay. Also wir deswegen, und was ich sagen wollte, was auch vorher passiert, also gar nicht so groß drauf eingehen, da fährt ja ungefähr so immer plus minus 2 Stunden vorher, kommt ja die Werbekarawane vorbei.
Mhm.
So. Und die rauscht da durch, das glaubst du gar nicht. Also die sind da jetzt nicht, also behutsam sind sie schon, weil sie alle fahren können, aber da fährt zum Beispiel... Und das ist für mich das beste Beispiel. Das sind ja alles umgebaute kleine LKWs. Das eine ist ja dann, das sieht aus wie eine Senseo-Kaffeemaschine.
Okay.
Weil das von Senseo ist. Die machen da Werbung. Die fahren dann mit dieser Kaffeemaschine da hoch.
Ja.
Da steht vorne einer drauf, hinten einer, sind alle festgegurtet und schmeißen dann Sachen rechts und links raus.
Also, okay.
So, jetzt könnte man sagen, ist es das wert, so lange zu warten? Nee, aber an den Punkten, wo die Hölle los ist, auch wie in Alp d'Huez und so, was da vorher an Party abgeht, das kann man sich nicht vorstellen. Ich frage mich immer, warum ist das so?
Ja.
Natürlich bin ich jetzt nicht der Mensch, der das beantworten kann. Ich war jetzt zweimal auf einer Tour de France. By the way, Sven und ich haben gesagt, nächstes Jahr machen wir nochmal eine andere Full Experience auf der Tour de France.
Mhm.
Komme ich vielleicht gleich noch dazu. Und du hast doch bestimmt mitbekommen, was die Norweger bei der WM gemacht haben.
Ja.
Dieses Rudern.
Ja, genau.
Die saßen da auf der Straße und haben gerudert. Da hat einer die Trommel gerührt.
Ich glaube, die Bilder habe ich auch gesehen. Die Bilder habe ich gesehen.
das ist echt... Echt heftig. Und das, was du vorhin angesprochen hast mit den Menschen, die wie Wohnmobil an Wohnmobil stehen. Also wie gesagt, wir sind ja die eine Etappe 2 Tage zuvor gefahren. Da standen sie schon. Also wir sind genau dann von dieser Ankunft, von diesem Berg, von dem ich eben erzählt habe, bis zum Ziel, circa 5 Kilometer, sind wir gefahren. Hat es aber schon angefangen, rechts und links. Alle.
Also hatten sie auch ein bisschen Tour-Feeling.
Als wir ein Ziel waren,
ja,
da war der Puls aber schon mal bei 160. Dann habe ich mich gefragt, was machen die da? Die können doch nicht warten, bis solche blöde Jahre kommen und die immer ein bisschen alle und überhaupt, weißt du? Und die saßen da, also auch nicht irgendwie eine ganz bestimmte Generation oder Spezie Mensch. Also diese Tour muss irgendwie eine Faszination ausstrahlen,
total,
die auf viele, oh, die viele in den Bann zieht.
Ja, ja.
die saßen da auf ihren Campingstühlen. In der Mitte war der Tisch, da war ein Getränk, da war was zu essen. Und da sitzen die den ganzen Tag. Du kannst dann immer sagen, jo, ich gehe jetzt mal ins Ort. Da gibt es weit und breit keinen Ort.
Nix, gar nichts.
Nein, du kannst eins sagen, einfach mal einen Pass runter und komm wieder hoch. Das kannst du machen.
Ja, ja, ja.
Also das finde ich schon interessant. Also ja, ja. Irgendwie, ja, es ist irgendwie Faszination.
Ja.
So,
ja,
gell?
Ja, klar. Also das ist irre. Ja. Aber du hast gesagt, bei der Etappe 13, da kam Pogi dann um die Ecke und es ist genau 14. Das passiert, aber gewonnen hat er die nicht.
Der hat sie gewonnen, die 14er.
Die 14er? Achso, du redest die ganze 14. Zeit von der 14er. Ich dachte, du bist bei der 13er.
Nee. Achso, das war okay. die 14er. Ja, okay. Die 13er war ja keine extrem schwere, die hatte ja ein paar Wellen bis zum
Pool. Ja, genau.
Als Sack.
Okay.
Und dann musste einmal da drüber und drüben runter und 30 Kilometer bergab.
Okay.
Das war sie nicht.
Und wie war dein Gesamteindruck so? Also ist es in echt genauso, wie es im Fernsehen aussieht, dass es bei Pogacar irgendwie so leicht aussieht alles? Es sieht ja irgendwie so unangestrengt aus teilweise, dass ich denke so, okay.
Ja, also genauso sieht
es aus. Grenzt schon fast an ein bisschen Langeweile.
Nein, würde ich jetzt gar nicht sagen, weil also wenn du das siehst, wenn die da vorbeifahren, und das hat nichts mit Vorbeifahren zu tun. Das ist einfach zu schnell, dass man sagt, dass die fahren da vorbei. Weil ich bewerte das aus meiner Perspektive nach dem Prinzip, wenn ich noch zweimal mir das anschaue, fahre ich kein Fahrrad mehr. Ja? Weil die fliegen da einfach hoch.
Wenn du das schon sagst.
Und manche, also da ein Schlussanstieg natürlich nicht, aber die haben immer noch Nasenatmung, wenn es der erste oder der zweite Berg ist. Da ist nichts durch den Mund atmen. Und wenn du echt mal beobachtest, auch im Fernsehen, wenn die dann mal vorne rausfahren oder zwei, dreimal rausgehen, ja, auf den letzten 30 Kilometer schon, aber wenn die vorher noch, ich sag mal, Tempo fahren, wie kontrolliert die atmen, das ist alles unglaublich. Also von der Seite, es ist faszinierend, das zu sehen. Es ist trotz allem irgendwie unvorstellbar, auch was dann so, was du ja vorhin gesagt hast, die letzten drei Etappen da passiert ist. Mach mal ein Beispiel, Pogi Alp, die ist gewonnen. Der Tag danach mit den 5600 Höhenmeter. Also mal schnell einen Ötztaler gefahren in Fullspeed und der Pogi hat dann den El Toro praktisch ins Ziel gebracht. Der hat bestimmt hinten gesagt, leck mich am Arsch. Ich will lieber kein Mexikaner mehr sein, aber das soll jetzt endlich, hoffentlich geht ihm die Kette vorne runter oder irgendwas.
Der Toro, ich weiß gar nicht, ob der nicht doppelt denn beschlagen war, weil er Angst hatte, so, okay, was mache ich jetzt?
Ja. Und das war ja auch eine, also selbst am Fernsehen war das so eine Etappe, jetzt gar nicht von den Zuschauern, aber das Drama, was da war. Ja. Und weil da war ja dann plötzlich der Carapaz dabei.
Ich bin voller Fan geworden von dem. Alter, hat der gelitten, ey. Wahnsinn, wirklich.
Also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut überall. Also
krass, alleine die Fernsehbilder, wie der da jedes Mal aus dem Sattel und wieder hoch und wie sie dann auf der 19 war das ja, ne? Oder war das auf der 18? Auf der 18 war das.
Du musst nur sagen, was du meinst.
Nee, warte mal. Die erste von Alp de Huys ist die...
Es war die 19, glaube ich.
19. Nee, 19 war das, wo Pogacar ja dann noch die echt noch geholt hat, ne? Das sah echt so leicht aus. Ja. Also, der hat mit Sicherheit auch gelitten, aber wenn du im Vergleich die ganze Stunde vorher gesehen hat, was Carapaz da rein investiert hat, um da hinzukommen. Und dann geht ihm so kurz vorm Ziel, kommt der Pogacar von hinten mit einer irrsinnigen Ruhe und so einer Kraft da hoch, an die ran und fährt dann echt auch noch mit deutlichem Abstand rein ins Ziel. Also wo du denkst, so, das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn.
Ich find aber, was viel, viel... Ja, ich will das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, was viel, viel bemerkenswerter ist, ist, wie die zwei sich anschließend begegnen im Ziel.
Ja.
Weißt du, mit welchem Respekt,
ja,
mit welcher Herzlichkeit und Ehrlichkeit. Da denkst du ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, wenn ich Carapaz wäre, würde ich sagen, leck mich am Arsch. Nein, eine Herzlichkeit, eine Umarmung und das ist, so wie das aussieht, ist das alles nicht gespielt. Das ist ja echt.
Ja.
Das finde ich noch also viel bemerkenswerter. Also
so beeindruckende Bilder, wirklich. Also ich feiere die Etappe 19 und 20 verrückt.
Es sei denn, du heißt Remco und scheißt gleich mal den Pressesprecher zusammen. Der sagt, gutes Ergebnis. Und er sagt, nee, bin nur Zweiter geworden. Geh mal weg, hier.
Oh Mann.
Ja, also, nee, und weißt du, und die zweite Etappe, wo sie ja von hinten rum nach Alpe d'Huez gekommen sind, und dann
Sepp
Kuss.
Ja, genau. Oh mein Gott, ich dachte, was ist denn da los? Ich glaube, da war er beim zweiten Sturz immer noch beschäftigt mit dem ersten Sturz, wie das passieren konnte, oder?
Ja.
Der voll von der Rolle, der arme Kerl.
Ja.
Ja. Ja, aber da musst du dann auch sagen, mit der Watsche, die Carapaz eine Etappe vorher bekommen hat, am nächsten Tag das Ding nach Hause zu fahren, das ist aber auch bemerkenswert, ne? Also sich da nochmal so dermaßen zu quälen. Die Moderatoren haben es auch eigentlich ganz gut gesagt. Nur mal so fürs Gefühl für die Zuschauer. Diese beiden Etappen zusammen sind höher als der Mount Everest. Dachte ich auch so, okay. Ja. Okay. Ja. In zwei Tagen, wohlgemerkt.
Ja, und das andere ist ja, sagen wir es mal so, unabhängig davon, ob du Carapaz heißt, Pucki oder Vedat Kurt.
Das
ein schöner Übergang, gell?
Alter Schwede, den Satz halten wir mal fest für die Ewigkeit.
Ja.
Danke.
Für alle drei ist es immer das Gleiche. Das heißt, wenn du fährst das Gleiche, du fährst die gleiche Intensität, ja, du fährst dann halt 2-3 Kilometer weniger und dir fehlen vielleicht 100 Höhenmeter.
Zu diesem Satz kannst du gerne einen Ausschnitt des Fotos, was du mir rausgesucht hast, vom Königsstuhl einblenden für diese Episode. Danke, danke Henning, aber ich lache darüber gerne selber, kannst du gerne machen. Nur, dass die Zuhörer mal eine Idee davon haben, was passiert, wenn ich da nur einen Hauch von ein paar Prozent mitnehme.
Ja, dann würden sie aber wahrscheinlich erkennen, dass ich gelogen habe.
Ja, genau. Nee. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Und was ich damit sagen will, ist, und weißt du, die fahren das in ihrer Belastungsstruktur wie in unserer. Aber in der gleichen Belastungsstruktur und vielleicht noch ein bisschen härter, den nächsten Tag das nochmal zu fahren.
Ja.
Ist egal, in welcher Belastungsstruktur das fährst. Der eine braucht halt 300 Watt, der andere 200 und der andere 400. Ja. Aber es tut allen gleich weh. Aber warum geht es? Das ist so faszinierend. Ich weiß warum. Jetzt, nachdem ich die Tour de France gesehen habe. Weil die haben vom Start Kühlwesten an, Vedat. Und das ist das, was uns fehlt. Wir brauchen einfach Kühlwesten.
Es liegt auf jeden Fall nicht am Equipment. Also ich bin so dermaßen beeindruckt gewesen. Und danke übrigens für die Möglichkeit. Du hast mir netterweise die Möglichkeit gegeben, nochmal da reinzutauchen für einen Rückblick. Und ich werde das die nächsten Tage nochmal nutzen, um auch die Etappen. Also ich habe ab der Hälfte so immer die Etappeneinläufe geguckt und die waren schon so beeindruckend. Ich glaube, ich ziehe mir das die nächsten Tage noch ein bisschen mehr rein. Ich habe nicht die Möglichkeit, das immer live mitzuverfolgen, weil immer zu viel links und rechts ist, aber so hat man die Möglichkeit, das nochmal alles zu erleben. Das finde ich ganz stark.
Ja.
Also wirklich beeindruckend. Und die Frage wäre jetzt für unsere Zuhörer, die mal planen, die Tour zu besuchen und das noch nie gemacht haben, von so einem Pro, wie du es bist, oder der schon Live-Erfahrung gesammelt hat, wie würdest du sowas planen? Würdest du, wie würdest du dich dahin bewegen? In welcher Weise würdest du an die Strecke fahren mit Fahrzeugen? Oder würdest du abseits von Etappen dir Stellen raussuchen? Oder wie würdest du es planen?
Also, da gibt es eine Antwort, die passt immer.
Mhm.
Es kommt drauf an. Nein, also es kommt natürlich schon drauf an. Da
kommst du mir hier nicht davon.
Es kommt drauf an, wo man hingeht, welche Strecke das ist, wie Anfahrtswege sind. Also wir waren ja vor 2 Jahren am Col de Galibier. Mhm. Das war relativ einfach. Wir waren genau unten, wo der Anstieg nach Alpe d'Huez beginnt. Und Da hatten wir eine Wohnung gehabt. Ah. Und dann mussten wir 35 Kilometer den Berg hochfahren. Und zwar in südöstlicher Richtung, glaube ich, südöstlicher Richtung. Und dann kommt da Col du Lateral oder wie er heißt. Und dann mussten wir das Auto abstellen. Aber da schon vorher viele eine ähnliche Gedanken hatten wie wir, mussten wir halt das Auto 3 Kilometer vom Gipfel abstellen.
Okay.
Dann läufst du die 3 Kilometer hoch. Und dann, weil da gibt es keine andere Möglichkeit. Das ist eine Straße, die geht hoch. Vom Tal aufwärts kommt führt die Strecke, geht dann auf der anderen Seite weg und dann fährst du dorthin und läufst dann Richtung Col de Galibier hoch. Also du musst immer, wenn du abends auf dem Grillfest mit der Frau oder auf dem Konzert eine Vereinbarung, der Termin hast, dann geh am besten an dem Tag nicht zur Tour de France. Will sagen, bring 24 Stunden mit.
Ja, ja, okay.
Dann hast du keinen Stress, du musst laufen, du musst dich bewegen, du kannst, so wie wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr das gemacht haben, wir sind gefahren und mussten anschließend noch ungefähr, sind anschließend 10 Kilometer mit dem Rad dorthin gefahren, wo wir hin wollten. Und da, wenn du frühzeitig dort sein willst, wo wir waren, musst du halt auch sehr früh morgens weggehen. Weil irgendwann machen sie dann auch die Straßen für die Radfahrer zu.
Okay, okay.
So, deswegen im nächsten Jahr werden wir Full Experience machen. Also wir werden mit dem Hahnschrei aufstehen, je nachdem, wo wir halt sind, und werden dann morgens, wenn die Strecke schon voll ist am Schlussanstieg, werden wir mit dem Fahrrad hochfahren.
Oh ja, cool.
Da musst du natürlich vorher wissen, wie viel Prozent hat es, wie ist die Form, nicht, dass die dich dann hochschieben oder was, ja? Kann es ein langer Tag werden.
Weiß ich nicht, aber ich mache mir da ehrlich gesagt bei euch keine Sorgen, obwohl ich auch sagen muss, wenn man da in die Übertragung mal reingeguckt hat, dachte ich irgendwie, das kann doch irgendwie nicht sein, die haben doch die falsche Anzeige da drin. Da steht dann irgendwie 9% Steigung und trotzdem zeigen die an die Geschwindigkeit mit 29, 30 km/h, wo ich denke so,
ja, okay, also warte mal kurz. Bei mir würde nur das mit den Prozenten stimmen. So. das weiß ich jetzt schon. Und da wollen wir halt direkt früh morgens, und so wollen wir das nächstes Jahr machen, wenn wir 2, 3 Etappen vielleicht in den Alpen so finden, dass wir sagen, okay, morgens hoch, mit dem Rad, mitten rein ins Getümme, also Full Experience, und wenn alles durch ist, wieder runterfahren, also gegen den Verkehr,
ja,
mit dem Rad. Braucht man sich jetzt keine Gedanken machen, einfach laufen lassen. Da wirst du mehr auf der Bremse stehen wie alles andere.
Ja, genau.
Und dann unten halt eine Übernachtung und oder mit dem Auto hinfahren. Also du musst jetzt alles planen und sagen, okay, dann bin ich vielleicht 50 Kilometer oder 100 oder 150 weiter. Und am nächsten Morgen mache ich es genauso wieder. Letzter Berg hochfahren, mitten ins Getümmel rein. Das wäre im nächsten Jahr so unser Ansatz für Full Experience. Dieses Jahr haben wir es kombiniert. Wir waren insgesamt 6 Tage dort, sind also selbst Rad gefahren. Sven hat sein Lauftraining noch gemacht. Und einmal waren wir dann praktisch auf der Tour de France Strecke. Und das war auch wunderbar, aber deswegen, ich würde jedem empfehlen, wenn er das erste Mal dorthin geht, sich vorher damit zu beschäftigen, wie ist das Ding erreichbar? Gibt es 1, 2 oder 3 Straßen, die man dorthin fahren kann?
Genau, ich glaube, wenn da nur eine A dahin führt, dann wird es schwierig, ne?
Ja, und dann ist es so ein bisschen erkundigen, vielleicht den einen oder anderen, der schon mal dort in der Gegend war, den man vielleicht kennt. Wie ist denn das mit Parkplatzsituation? Da hat man so ein Gefühl, so eine Orientierung. Und als wir dorthin gefahren sind, und da hat man gemerkt, aha, also da waren recht wenig Parkplätze. Und da hat Sven gesagt, Alter, können wir doch jetzt da parken? Da habe ich gesagt, das sind ja noch 16 Kilometer. Das ist mir zu weit, mit dem Mountainbike dorthin zu fahren. Und dann sind wir zum Schluss einen rein. Wir hätten noch ein bisschen weiterfahren können. Da habe ich Angst um mein tiefer gelegtes Auto gehabt, ob ich das noch jemals da rausbekomme. Also da musste irgendwie, ja, man, es ist hilfreich, sich vorher ein bisschen zu erkundigen. Mhm. Und es ist immer gut, das so zu machen, entweder mit dem Rad hinzufahren oder halt diese Kombination Auto und dann einen schönen Parkplatz und dann vielleicht nochmal 15 oder 10 Kilometer Rad fahren. Wenn es halt dann zum Schluss 1000 Höhenmeter sind, dann war es der falsche Parkplatz fürs Auto. Mhm.
Oder also ist das wahrscheinlich so, dass diese ganzen Horden an Zuschauern, auch mit Wohnmobilen etc., das wahrscheinlich so machen, dass sie sagen, okay, heute habe ich mir einen Platz gesichert an der Stelle, wo ich sein möchte. Jetzt dauert es erstmal Stunden, bis die überhaupt kommen. Ja. Dann, wenn sie durch sind, dauert es Stunden, dass wir hier wegkommen. Das heißt, wir bleiben hier erstmal, bis sich die Lage ein bisschen entspannt. Also und dann fahre ich sozusagen irgendwie gefühlt jetzt einfach jede zweite, dritte Etappe ab. Also unmöglich, glaube ich, jede Etappe mitzufahren. Ne?
Also mit dem Wohnmobil jede Etappe zu sehen, dann bist du an keinem einzigen Hotspot an der Strecke.
Genau, genau. Irgendwo nur ganz hinten dran, weil du nicht mehr dicht daran kommst, ne?
Ja. Ja. Weil sonst, wenn du mittendrin bist, also im Hotspot, dann kommst du nicht mehr raus.
Und, nee, nee, genau. Dann das war's. Auch
einen Tag, mindestens einen Tag vorher. Ja. Da bist du vielleicht am Rande von Hotspot. Also deswegen, so muss man das machen. Also,
wenn du das jetzt vergleichst mit deinen beiden Besuchen, ich nehme ja an, das Alpe de Hüst, das war so das Highlight. War das genauso cool oder fandst du...
Ich fand es anders da, weil, also Vogesen geht ja, also es war eine anstrengende Etappe, hat man ja gesehen, es war natürlich nicht so hoch, ist nicht hochalpin, also französische Alpen, das hat ja nochmal von der Optik einen ganz anderen Charakter. Was ich aber sagen muss, ist, dass ich dieses Col de Galibier halt ganz anders da gefeiert habe, und zwar in der Form, weil es ist ja so, du bist, und es war dort auch, du bist also erstmal an einem Berg mit vielen Menschen. Mhm. Und da ist gute Stimmung, da sind gute Vibes.
Ja.
Und dann kommt die Karawane und dann denkt man glaubt nicht, wie die da durchdonnern. Und dann kommen, und das habe ich jetzt mal gelesen, ich bin mir nicht genau sicher, ob es jetzt 1000 oder 2000, es sind 1000 oder 2000 Begleitfahrzeuge, bis diese 170 Fahrräder durch sind.
Herrlich.
Zwei Motor. Ja, ja, das ist unglaublich. Okay. Es ist unglaublich. Und da fährt keiner wie in der Zone 30.
Ja, okay.
Die fragen immer, was geht.
Ja.
Und das sieht, so. Und dann ist da guter Vibe. Und irgendwann, so war es dann vor zwei Jahren Col de Galibier, auf einmal hörst du da hinten Hubschrauber. Kommt ein Hubschrauber. Das Feld kommt. Dann guck mal, Telefon, oder Discovery guckt, eben kommen sie so langsam. Und dann wird es plötzlich leise am Berg. Das ist faszinierend.
Aha.
Ganz leise.
Ja.
Man hört nichts mehr.
Ja.
Ruhig. Und dann sind sie da, die Fahrer. Und dann ist wieder ganz laut. Und diese Situation und dieses...
Ja, Atmosphäre.
Ich werde es nie vergessen. Ja. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, glaube ich. Ja,
es
total
ist geil. Unglaublich.
Ja, krass.
Und das war halt über dieses, weißt du, wenn du unten im Tal kommt, der dann so hochgeflogen, der Hubschrauber, und das war echt krass. Das war jetzt mit dem Hubschrauber zwar auch, aber da kam nicht von unten aus dem Tal.
Ja.
Da kam oben vom Grand Ballon so ein bisschen runter, ist verfolgt worden. Das ist auch faszinierend, mit vier weiteren Hubschraubern, die immer im Kreis geflogen sind. Weißt du, was das ist? Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das sind VIP-Shuttles, Helikopter.
Nee.
Doch.
Okay.
Ich meine, das ist im Gegensatz zur Fußball-WM, geht es da auch nicht um Geld bei der Tour de France. Nein, also...
Überhaupt nicht.
Auf einem anderen Niveau, aber da geht es auch um Geld, ja. Und es fahren ja auch, ich habe ja vorhin gesagt, 1.000, 2.000 Autos. Ja. Und da gibt es auch ein paar Auto von Werbepartnern, ja, von Tissot oder von Continental.
Ja.
Und da kannst du auch entweder... Bist du ein VIP, dann darfst du da mitfahren. Dann gucken sie raus mit ihren schicken Sonnenbrillen und ihrem weißen Hemd. Also, aber wie gesagt, wenn es eine Sportart ist, die im Mittelpunkt ist, die interessant ist, wo man Geld verdienen kann, wo es Sponsoren gibt, wo Topfahrer zweifache Millionenbeträge verdienen im Jahr, da ist das normal.
Ja, ja. Ja, also ich muss sagen, mir ist auch so aufgefallen, weil es so, also besonders die Etappe 19 und 20, Alpe de Hüst, wie voll das war mit den Zuschauern. Ne? Also es war wirklich, also da musst du schon auch als Fahrer auch echt dicke Haut haben, um zu sagen, so, das stört mich alles nicht, ich ziehe mein Ding durch. Mhm. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, wie derbe so Motorradfahrer und Leute, Sicherheitsposten, wenn da Leute, Zuschauer so nebenher mitrennen, wie die weggecheckt werden, aber richtig brutal, ne? Also da geht's schon richtig zur Sache.
Ja.
Und irgendwie habe ich das hast du wahrscheinlich auch gehört, irgendwie, ich glaube, 25.000 Polizisten im Einsatz, um die Strecken irgendwie einigermaßen sicher zu halten, aber du kommst da ja gar nicht mehr hinterher. So viele Menschen auf einem Haufen und auf dem kleinen, engen Platz immer bei den ganzen Serpentinen, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Und das war ja auch der Grund, warum die letzte Etappe verkürzt wurde.
Ja, wegen den Feuern, ne? Und wegen den
Sicherheitsleuten. Ja, viele Sicherheitskräfte da abgezogen wurden. Und was auch immer, finde ich immer cool, also wenn man mal sowas macht und vielleicht dann auch zufälligerweise eine Gelegenheit ist, wo man selbst mal gefahren ist, auch das ist eine super Sache. Wenn man selbst mal gefahren ist, diese Strecke, und die kommen dann, ich bin ja, jetzt stelle ich mal den Vergleich zur Challenge Rot her. Ich bin einmal im Wettkampf den Solaraberg gefahren. Ich bin aber den Solaraberg auch schon mal so gefahren, weil ich dort unten war.
Ja.
Und habe ich gedacht, ja, wo ist er denn?
Hast du ihn verpasst?
Ist er denn, der Solaraberg? Ja. Also es wird man ja bei uns hier im Odenwald nie als einen Berg bezeichnen, den Solaraberg. Ja. Und aber ganz ehrlich, ich bin ja auch schon Alpe d'Huez morgens um 6 Uhr hochgefahren.
Wie geil.
Es ist auch nur eine Straße mit 21 Kehren.
Ja, aber die hat ganz andere Atmosphäre.
Ja,
auch wenn keine Zuschauer da sind.
Es ist schön, bei jeder Kehre zu sagen, okay, die Nummer, wer steht denn da?
Ja, ja, genau.
Sind ja immer
genau.
Also es hat schon was.
Ja.
Und ich lese gerade ein Buch, Radsportherz. Und da habe ich was drin gelesen. Und seitdem habe ich den Begriff und ich fasse jetzt mal alles, was ich jetzt und du über das Thema Tour de France und Begeisterung, Leidenschaft, das ist nichts anderes wie Gladiatorenkämpfe. Genau das ist es. Das ist jetzt habe ich dieses Wort letzte Woche gelesen in diesem Buch.
Ja.
Das ist nichts anderes wie Gladiatorenkämpfe.
Ja. Ja. Sind echte, ja, das stimmt. Wirklich also Schlachten, die da geschlagen werden.
Ja,
ne?
Das ist genau für mich dieser Begriff.
Ja.
Also, wunderschön. Ja, es ist doch eine Riesenfaszination, was da irgendwie ausgelöst wird.
Wenn du sagen müsstest, was so die nächste Garde nach Poggi wäre, ja, abgesehen davon, dass er noch sehr jung ist und wahrscheinlich noch die nächsten 2, 3, 4 Jahre da oben mitspielt.
Mhm.
Wir werden erstmal nichts anderes sehen außer Poggi da vorne, oder?
Ja gut, bei dem kannst du jetzt nur, also es ist ja so, durch das, dass ja, es steht ja mit Eddie Merckx, Jacques Anquetil und Bernard Hinault, glaube ich, auf der gleichen Stufe, 5 Tour de France-Siege.
Da gibt's jetzt einen, wie alt ist er jetzt?
27. Dann gibt es ja einen drüben aus den USA, wo die komischen Menschen herkommen. Der sagt ja, die richtige Zahl ist ja 7, aber ihm wurden ja alle 7 aberkannt.
Ach so.
Und
der Mondfahrer meinst du?
Ja. Jetzt gibt es ja schon Stimmen, die sagen, ja, vielleicht will er diese 8 holen, Poggi, diese Siege von Tour de France. Wobei ich glaube, dass ihm natürlich auch genauso wichtig wäre, 28 Olympiasieger zu werden. Weil das war er ja noch nicht.
Ja.
Und das könnte dann bedeuten, wenn du Olympiasieger werden willst, dann wirst du an diesem Jahr nicht an der Tour de France teilnehmen. Mhm. Also ich glaube, der hat noch genügend Ziele. Paris-Roubaix muss er ja auch noch gewinnen. Das fehlt ihm.
Stimmt, das fehlt auch noch in der Sammlung.
Hat er ja jetzt ganz, ganz eng dieses Jahr. Ja, da kommen welche. Ich meine, als der Pogacar vor 5, 6 Jahren ja ins Rampenlicht getreten ist, hat man ja auch nicht gedacht, es wird jetzt so eine Rakete, wie er jetzt ist.
Ja, ja.
So, es gibt viele junge Wilde. Ich meine, das eine Beispiel ist Paul Sexas als Franzose. Und die warten ja richtig, dass irgendwann mal wieder einer, so ein gallischer Hahn, Tour de France-Sieger wird. Da werden einige wieder nachkommen. Es war ja jedes Mal so im Sport. Aber ich glaube, da haben wir zumindest zu wenig Ahnung, wer das sein könnte. Aber ich würde mal trotz allem, wenn wir den einen oder anderen ein bisschen angesteckt haben mit dem Tour de France-Fieber und er will mal von 3 Experten 4 Podcast-Folgen hören von der Tour de France, dann müsst ihr mal in Radio RWT reinhören. Da ist auch Max Walscheid, unser deutscher Radfahrer, Radprofi bei Little Track, einer der Podcaster. Da glaube ich, da hört er viele interessante Sachen zur Tour de France.
Ja, das ist auch schön.
Ja.
Willst du noch mal als eingefleischter Tour de France-Beobachter noch mal was sagen zum Finale, einmal ganz kurz, bevor wir das Thema wechseln? Von allen Finals, die du gesehen hast, wird das in Erinnerung bleiben, oder?
Also das war genauso schön wie das Finale im letzten Jahr. Weil da sind ja auch zum Schluss Pogacar und Wout van Aert bei der dritten Überfahrt Montmartre hochgebrettert. Und da hatte ja Wout van Aert dann, ich sag mal, 15 Sekunden Vorsprung oben an der Kuppe. Und damals, im letzten Jahr, waren es ja nur noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Das haben sie ja dieses Jahr bewusst geändert, dass das nicht mehr passiert, dass es spannender wird. Also waren es 10 Kilometer. und das war ja auch faszinierend, als diese 4 Gladiatoren da vorne weggefahren sind.
Auf welche Weise?
Ja,
auf welche Weise nach ja. Und vor allem, wie viele Etappen haben die in den Beinen gehabt und dann holen die das da raus.
Ja, ja. Also Pogacar, Van der Poel, Evenepoel und mein Mann, den ich, ich sag mal, als Radsportler auch nach Wout van Aert sehr, sehr verehre und der jetzt in meinem Ansehen nach der Tour de France deutlicher gestiegen ist, Mats Pedersen.
Ja, ja, Wahnsinn. Wie
die 4 da hochgebrettert sind und dann denkst du, das ist einfach unvorstellbar. Und Paris, ich war noch nie in Paris. Ich weiß jetzt, der wichtigste Grund, warum ich nach Paris gehen würde, wäre 3-mal Montmartre. Es muss dann im Juli sein.
Das musst du noch ein bisschen romantisch verpacken, aber dann passt das schon.
Ja, ja. Also die Stadt der Liebe oder die Stadt der Wattzahlen oder was auch immer.
Ja, das ist irgendwie so ein Mix aus
beiden. Und dann die Situation da an der Finishline, also nochmal so, also nochmal 300-400 Meter, der macht nochmal den letzten Kick, steht auf.
Ja.
Ich glaube, der wusste zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, dass er in Paris ist und wie er heißt.
Der war schon komplett rausgeschossen, ehrlich. Und dann steht der noch auf und das fand ich eine Gänsehaut-Moment ohne Ende. Wirklich, wirklich verrückt. Und dann denkst du so, das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt eigentlich nicht sein.
Ja. Und das ist, also deswegen, dieses Finale war zumindest die man in der Neuzeit hier gesehen hat, best ever.
Ja.
Das war auch besser wie im letzten Jahr, weil die Situation Montmartre war immer das Gleiche. Es war ja nur das spannende Runterfahren. Aber das hat ja auch nur deswegen funktioniert, dass es so spannend wurde, weil hinten der Decathlon-Zug gefahren ist. Wenn der nicht gefahren wäre, dann wären die ja nimmer dran gekommen.
Ja.
Und dann wäre auch der Pogacar nicht so schnell hinten dann weggeflogen, weil der hat wahrscheinlich das erste Mal im Leben seine Beine nicht gespürt. Er hat gesagt, ich höre jetzt einfach auf.
Und das soll schon was heißen. Alleine das soll schon was heißen. Ne?
Ja, ja. Also das war schon ein sehr krasses Finale und ein sehr, sehr
was man sich auch immer wieder angucken kann, habe ich festgestellt. Es ist einfach, es hört nicht auf, geil zu sein. Es
ist einfach geil. Und auch dieses Thema, dieses Anschließen und bis zur totalen Erschöpfung und darüber hinaus zu gehen als Sportler.
Max, genau.
Und ich gucke ja jetzt gerade Tour de France de Femme, Avec Swift. Jetzt habe ich es ja fast komplett gesagt. Mhm. Da gibt es ja auch gerade Einheiten, wo die sich komplett wegschießen, die Frauen.
Mhm.
Und ganz ehrlich, an Spannung genauso
interessant, genauso toll. Muss man auch mal eine Lanze brechen hier, wirklich.
Und
sehenswert, dann, sehr sehenswert. Ja,
und die liegen dann zum Schluss, liegen die da. Und die wissen dann in dem Moment auch nicht mehr, bin ich jetzt Van der Poel oder Demi Bollering?
Wo bin ich, also, ist mir egal, keine Ahnung. Ey.
Holland bin ich geboren, aber wer bin ich jetzt oder so? Ja. Also, nee, das ist schon ganz, ganz großes Kino und es ist immer wieder verwunderlich. Und ich meine, ich bin da auch so, da muss ja so viel über Regeneration gehen.
Also ich muss sagen, Wahnsinn. Ja, also dieser Hype ist irgendwie immer nicht so richtig ganz bei uns so angekommen. Ne? Also aber schade eigentlich, weil
Ich habe jetzt gerade festgestellt, wirklich
sehr sehr gut auch anzuschauen und auch man steigert sich da auch komplett rein und ist, also so geht mir das jedenfalls. Ja. Viele Gänsehautmomente.
Ja, in 2 Wochen ist ja Deutschlandtour. Alle, die ein bisschen Lust haben, vielleicht mit 2, 3 weniger Zuschauern an der Strecke das mal zu erleben. Die ist ja hier bei uns im Süden, also ist da Heilbronn, ist in der Pfalz, geht auch über die Kalmit. Ich glaube, das ist der Schwesterberg von dem Berg, wo ich dir das Bild heute Morgen geschickt habe, Weder.
Mhm.
Auch da ist schön, da gucke ich mir das mal an, da werde ich mir Etappen, die geht auch an unserer Nachbargemeinde, kommt sie auch durchgeflogen, das ist flach, das will ich auch mal sehen, wenn man da mit 55 durch die Ortschaft fährt.
Wie lange geht die? Was gibt's da?
Das sind 4 Etappen.
4 Etappen. Hm.
4 Etappen, genau. Und aber wenn man mal so ein bisschen Lust haben will, war auch schon mal, wann war das? 2008, als ich das erste Mal mit meinen Söhnen, als ich sie gezwungen habe, Klammer auf, sie waren gleich dabei, dass wir zum Radfahren in die Alpen gehen, das erste Mal. Waren wir auf einer Etappe um Stadt und das ist schon cool, diese ganzen Busse zu sehen, die ganzen Räder, die ganzen das hat alles was, also wie gesagt, wenn man Faible dafür hat. Wenn man jetzt beim SV Meppen Platzwart ist, im Fußball, hat man vielleicht andere Interessen. Aber ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auch für einen Ausdauersport, die haben da, glaube ich, schon ein Auge drauf. Und deswegen, wenn es mal die Gelegenheit gibt, einfach mal anschauen. Einfach mal anschauen. Ja, Gladiatorenkämpfe. Also im Ziel sind es oft, wenn es so. Und auch das Thema Sprint. Also ich habe ja immer, wenn es mal einen Sturz gibt, mir tut es, also ich kann das ja auch nicht sehen. Auch das sind ja Gladiatorenkämpfe.
Die Sprints, meinst du?
Ja, ja, das sind Gladiatorenkämpfe. Das ist echt Wahnsinn. Weißt du noch was?
Ich krieg den Henning gar nicht mehr von dem Thema runter. Wir müssen mal jetzt einmal einen Break machen, weil wir haben unsere Aufnahmezeit ist schon fortgeschritten und wir haben noch so viele Themen vor uns.
Ja, ich habe eine Idee wieder. Wir waren ja eben gerade bei den Sprints stehen geblieben. Also wir machen heute einen Sprint.
Ja.
Das heißt, wir machen heute eine Stunde. Und hatten einen guten Einstieg zum Thema Sommer. Es ist immer noch warm, es ist immer noch heiß. Tour de France ist immer noch schön, ist immer noch geil.
Ist immer noch sehr präsent.
Ist immer noch sehr präsent.
Und lohnenswert, sich das auch nochmal anzugucken, wer es verpasst hat, weil er irgendwo im Urlaub war und dafür überhaupt keine Zeit hatte und auch keine Lust.
Ja,
also unbedingt angucken.
Und wir haben ja noch viele Themen.
Ja.
Und lasst uns beide die gerade nächste Woche weitermachen.
Ist das so?
Nee, aber das lege ich jetzt. Also, wir haben noch einen offenen Posten nächste Woche.
Ist das so?
Den könnte man machen. Also, es ist nicht belegt. Ich weiß das. Weil
ich wär
ursprünglich nämlich nächste Woche in Urlaub, was ich jetzt doch nicht bin.
Ja.
Das heißt, ich stehe.
Du meinst, wir beide organisieren uns jetzt die 298 und streichen die anderen beiden mal raus, oder was?
Ja, ja, die.
Die sind so ja sowieso nicht da, ne? Die sind noch im
genau,
Urlaub, oder?
Genau, deswegen habe ich ja jetzt meine ganzen Leidenschaft ausgepackt, um diese Stunde.
Ich habe das jetzt gleich schon mal geändert hier in unserem Tagebuch. Ja. Aber das finde ich eine gute Idee.
Oder?
Die Zuhörer haben sich so ein bisschen warm gehört. Und die Themen rund um Frankfurt, Ironman Frankfurt und auch um den Ostseeman, die gibt es dann nächste Woche auf die Ohren. Finde ich eigentlich eine gute Idee.
Das machen wir so.
Ja. Und, dann beobachten wir auch noch mal die Hitze.
Ja.
Ja.
Und nächste Woche bin ich dann schon wieder weiter in meiner neuen Experience.
Okay, mit deinen Planungen, meinst du?
Nee, ich habe aber die Trainingssteuerung komplett abgegeben.
Okay, darüber haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen. Nehmen wir auch mit in die 298 rüber, das womit wir uns auch unmittelbar vor der 300. Sendung befinden, nur mal so, by the way. Ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Dann kommen da noch zwei Sendungen und dann ist es schon soweit.
Ja,
zack. 300.
Ja. Ja, Henning, dann hätte ich dich jetzt gar nicht gebremst eigentlich. Hättest du mir vorher gesagt, dass wir das noch verschieben, dann hätte ich dich gar nicht in dem Tour de France, weil das hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu hören. Und vor allen Dingen macht das Spaß, deine leuchtenden Augen dabei zu sehen. Es ist total ansteckend. Und die Deutschland-Tour, sag nochmal ganz kurz, wann ist die? Von wann bis wann ist die? Hast du das im Kopf?
Ja, die ist, ich mache das immer mit Eselsbrücken. Natascha hat am 21. Geburtstag. Natascha ist meine Tochter oder unsere Tochter. Das ist freitags. Das ist die zweite Etappe. Dann fängt sie also donnerstags am 20. an und geht bis zum 23. August. Und das ist dann ein Sonntag. Und da gibt es in Heilbronn, ist es, ich glaube, Stadt und Ziel.
Stimmt, von 19. bis 23. August. Richtig, korrekt. Ja. Sehr gut.
Ja, und dort gibt es auch für alle, die nicht nur das sehen wollen, sondern selbst fahren wollen, gibt es ja auch diese Jedermann-Tour am 23. August in Heilbronn.
Ich wurde auch gefragt, ob ich jetzt hier, ist auch bald, glaube ich, oder ist das nicht dieses Wochenende sogar, die Cyclassics hier sind, das ob ich da nicht sein. Mitfahren will oder sowas, aber ich weiß nicht, in diesem Pulk fahren und sowas, ich habe da, weiß ich nicht, das ist mir zu viel also eng.
In Gruppen fahren sehr gerne,
ja.
Aber in einem Pulk mit irgendwie 1000 Leuten ist mir zu viel.
Ja, genau. Also zu viele Leute, die unerfahren sind, dazu zähle ich mich im Pulk dann auch, weil es ist also, ich weiß nicht, ich will mich nicht und andere nicht gefährden. Irgendwie weiß ich auch nicht. Hab da ein bisschen zu viel Respekt vor, ehrlich gesagt.
Und ich hoffe, dass morgen, außer also nochmal anteasern, können wir vielleicht nächste Woche dann ein bisschen vertiefen. Morgen sollte mein neues Rad kommen.
Neues Rad? Auch noch?
Ja, vielen Dank an Simon Gessler.
Der dein Fahrrad gekauft hat scheinbar. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Nee.
Oder was?
Von Simon Gessler von Tavelo. Er hat mich gefragt, ist ein Testrad frei, ob ich das Testrad, ein Aero-Rad, 6,6 Kilo mit Pedalen fahren möchte. Dann sage ich, ja, her damit.
Okay.
Fahre ich den Radmarathon ab sofort. Der müsste morgen hoffentlich kommen. Und dann habe ich eine Waffe dafür und habe eine Trainingssteuerung extern und habe keine Ausreden mehr. Lieben Dank, Simon.
Ja, dann, Grüße gehen raus. Voll gut.
Und wir werden demnächst mit dir darüber sprechen, was diese Räder alles können. Und Michi hat ja auch ein paar Laufräder von Tavelo in seinem Rad. Und da schauen wir einfach mal.
Okay. Dann
ja.
Haben wir die Sendung hinter uns gebracht?
Ja, wir haben sie abgehakt.
Genau.
Wir haben sie gemacht. Einfach mal machen. Linnemann, ja. Einfach mal machen.
Ja.
Kurze Frage. Henning. Was ist Linnemann?
Wie bitte?
Was für ein Minister? Was für ein Minister ist Linnemann?
Minister? Linnemann? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Mensch.
Tut mir
Gesundheitsminister.
Leid.
Gesundheitsminister.
Also der Neue.
Ja. Einfach mal machen.
Habe ich nicht mitbekommen.
Dr. Linnemann ist jetzt einfach mal machen.
Ist das sein Motto, ja?
Nee, da hat er mal irgendwie, war doch der, wir müssen jetzt so viel rumreden, wir müssen einfach mal machen, hat er gesagt.
Ja, also grundsätzlich finde ich die Einstellung nicht schlecht.
Ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, reden oder machen ist ein Unterschied.
Ja, ganz großer.
Ja, ja, ja. Nee, bevor wir über so ein, ich sag mal, Situation reden, lassen wir es dabei, wir haben über Sport geredet. Weder war schön, nach dem Sommer mit dir zu plaudern.
Ja, so ein kleines Warm-up nehmen wir es mal so heute.
Genau. Jetzt steigen wir ein, wie haben wir vorhin gesagt, in die zweite Jahreshälfte.
Ja.
Nach dem Sommerurlaub. Mhm. Und freuen uns, euch wieder mit Geschichten, Informationen, Storys und Highlights die nächsten Wochen und Monate begeistern zu dürfen.
Also, bis dahin. Macht's gut, liebe Zuhörer. Bleibt uns treu und euch erstmal eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin.
Genau.
Ciao, Henning.
Und lass die Klimaanlage an. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.